ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest und Konstantin Schreiber.
Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen.
Und auch von mir einen schönen guten Abend.
Das Ringen um politische Konsequenzen nach dem Anschlag in Solingen vergangene Woche hat nun zumindest innerhalb der Bundesregierung zu einer ersten Einigkeit geführt. SPD, Grüne und FDP stellten heute in Berlin vor, wie das Waffenrecht verschärft und Islamismus besser bekämpft werden soll. Eine Taskforce soll zudem erarbeiten, wie Abschiebungen besser umgesetzt werden können. Das alles kommt 6 Tage nach dem Terroranschlag in Solingen und 3 Tage vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. Bevor ich gleich mit Bundesinnenministerin Faeser über das geplante Sicherheitspaket spreche, zeigt uns Claudia Kornmeier, was drinsteckt.
Demonstrative Danksagungen in alle Richtungen an die lieben Kollegen. Man habe gemeinsam vertrauensvoll die Lage nach dem Attentat in Solingen analysiert und präzisiere nun mit einem ganzen Sicherheitspaket.
Messer haben auf Volksfesten, Sportveranstaltungen oder ähnlichen öffentlichen Veranstaltungen nichts zu suchen. Deshalb wird es hier ein Messerverbot geben.
Ein verschärftes Waffenrecht soll auch Messerverbote im Fernverkehr regeln und der Polizei die nötigen Kontrollrechte einräumen. Sicherheitsbehörden sollen mehr Ermittlungsbefugnisse bekommen, etwa bei der biometrischen Gesichtserkennung und der Nutzung künstlicher Intelligenz. Asylbewerber, die in einem anderen EU-Staat Schutz suchen müssten und könnten, sollen in Deutschland keine Sozialleistungen mehr bekommen. Und es werde weiter daran gearbeitet, Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan zu ermöglichen. Die Bundesregierung will außerdem die Liste der Ausweisungsgründe noch einmal erweitern.
Wer in Deutschland Menschen mit einem Messer angreift oder bedroht, muss rasch abgeschoben werden. Und deshalb werden wir eben entsprechende Regeln für ein besonderes Ausweisungsinteresse schaffen. Und das wird auch für Jugendliche gelten.
Die Debatte wird untermalt vom Hintergrundrauschen der am Sonntag anstehenden Wahlen in Sachsen und Thüringen. Für die Ampelparteien sieht es dort nicht gut aus. Für die AfD umso besser. Die will nichts Gutes am Sicherheitspaket der Bundesregierung lassen.
Das Ganze ist natürlich eine Panik-PR jetzt kurz vor den Landtagswahlen und ein weiterer Baustein zur Wählertäuschung, ganz klar. Hätte man was machen wollen, dann hätte man das schon längst gemacht. Der politische Wille fehlt. Es ist auch viel zu wenig und es ist viel zu spät.
Druck gemacht hatte seit dem Wochenende vor allem die Union und auch ihr ist das Paket nun zu wenig. Ihr fehlt Entscheidendes.
Aber unterm Strich geht es darum, dass man die irreguläre Migration stoppt und dafür sorgt, dass Rückführungen effektiv möglich sind. Da wäre das probate Mittel, nicht nur Grenzkontrollen zu machen, sondern dort auch zu Zurückweisungen zu kommen. Dazu konnte sich die Koalition nicht durchringen.
Die Vorstellungen der Opposition könnten am Dienstag auf den Tisch kommen. Die Bundesinnenministerin hat zu Gesprächen geladen, auch Vertreter der Union und der Bundesländer.
Ja, tagelang trieb also bei diesem Thema die Opposition die Regierung vor sich her. Die Union legte vor mit weitgehenden Vorschlägen. Heute nun das Paket der Ampelregierung und eine Bundesinnenministerin, die davon schon sehr bald einiges umgesetzt sehen will, auch wenn noch viele Fragen offen bleiben. Mit Nancy Faeser konnte ich darüber heute am Abend sprechen. Guten Abend, Frau Faeser.
Guten Abend, Herr Fuß.
Sie haben heute zwar als Ampel stolz ein Sicherheitspaket präsentiert, doch eigentlich ist die Erkenntnis, die Bundesregierung hat die Gefahr des Islamismus bislang unterschätzt, oder?
Nein, das haben wir natürlich nicht, Herr Fuest. Erstmal will ich noch mal sagen, dass wir alle tief erschüttert sind über den furchtbaren Anschlag in Solingen. Und selbstverständlich haben wir uns auch als Koalition früher schon um die Bekämpfung des Islamismus gekümmert. Sie wissen, dass ich gerade diesen Sommer eine weitere harte Maßnahme gegen den Islamismus verhängt habe, nämlich das IZH in Hamburg verboten habe. Denken Sie an das Hamidun-Verbot, an das Betätigungsverbot der Hamas in Deutschland. Also wir waren da schon auch hart unterwegs und die Prävention haben wir selbstverständlich auch aufgebaut, sei es im Bereich der Deradikalisierung oder auch in der Frage, wie haben wir auch Aussteigerprogramme für Leute, die aus dieser Szene raus wollen.
Das war ja kein Einzelfall in Solingen. Diese Probleme, die waren lange bekannt. Also weshalb dieses Paket, diese Maßnahmen erst jetzt?
Also wir haben ja schon sehr viel getan. Wenn ich daran erinnern darf, haben wir ja als Koalition auf die irreguläre Migration mit umfassenden Grenzkontrollen reagiert, die jetzt seit mehreren Monaten in Deutschland laufen. Ich habe vor kurzem in Görlitz verkündet, dass die auch weiter verlängert werden, auch über den Dezember hinaus. Wir haben ein großes Rückführungs- und Abschiebepaket schon auf den Weg gesetzt. Es ist nicht so, dass wir nicht gehandelt hätten. Die Praxis hat jetzt gezeigt, dass es noch gerade in der Ausführung vor Ort Themen gibt. Wir haben zum Beispiel auch eine Sache schon gesetzlich geregelt, die in Solingen jetzt eine Rolle spielt. Die haben wir aber im Vorhinein schon geregelt. Nämlich die Frage, wie eigentlich diese Frist, wenn wir die Rückführung in der entsprechenden Zeit nicht schaffen, verlängern können. Die ist schon von 18 Monaten auf 36 erhöht worden. Das heißt, wir waren schon tätig und dennoch bin ich der Auffassung als Innenministerin, dass man auf einen solchen furchtbaren Anschlag immer reagieren muss. Und hier ging es um ein Messer, was angewendet wurde. Deswegen ist es gut, dass wir jetzt im Waffenrechtsverschärfung haben. Sie wissen, das verhandeln wir schon eine ganze Zeit.
Frau Faeser,
und im Bereich Migration kann man noch vieles tun, gerade in der Praxis.
Ja, darüber sprechen wir noch. Und bei Sicherheit geht es aber auch sehr ums Vertrauen. Und wenn der Kanzler vor inzwischen 10 Monaten verspricht, er wolle im großen Stil abschieben lassen und das aber einfach so nicht passiert, können Sie verstehen, dass da viel Vertrauen verloren geht?
Also ich glaube, was wichtig ist, der Kanzler hat das angekündigt und wir haben auch entsprechende Gesetze verabschiedet und die Zahlen gehen nach oben. Wir schieben inzwischen mehr ab. Wir haben eine Steigerung von über 20% in dem Bereich, also sind wir da auf dem richtigen Weg. Das Zweite ist, und das kann ich verstehen, dass das Menschen bewegt dieser Tage, nämlich die Frage, wie setzen wir unseren Rechtsstaat eigentlich um, wenn es Regeln gibt, nämlich dafür, dass Menschen, die in anderen Ländern in der EU schon einen Asylantrag gestellt haben, wie kriegen wir die dann, wenn die zu uns weiterwandern, auch in das entsprechende Land zurück? Da sind eine Menge praktischer Fragen in der Umsetzung. Finden wir die Leute vor Ort vor, wenn die Bundespolizei die Abschiebung organisiert und wie in diesem Fall von der Ausländerbehörde dann leider nicht zugeführt wurde? All diese Fragen jetzt noch mal gemeinsam auch aufzurufen. Deswegen haben wir ja auch beschlossen, dass wir eine Taskforce machen werden mit den Ländern über genau diese Fragen, um dort noch besser
genau
zu werden.
Genau, ich kann Frau Ihnen Faeser, auch sagen, sind viele überrascht, sind viele überrascht, diese Taskforce, um sämtliche Prozessschritte des Dublin-Verfahrens zu analysieren. Das ist bisher nie passiert, obwohl diese Probleme und Schwierigkeiten alle bekannt waren?
Also nochmal, wir haben schon viel gemacht. Wir haben schon mehr in dem Bereich gesetzlich verändert als Regierung vor uns. Ja, und wir haben immer noch ein Thema damit, dass manche EU-Staaten uns sich auch verweigern. Wir sind bei der EU-Kommission schon sehr robust aufgetreten. Ich habe gerade gestern mit meinem französischen Kollegen nochmal entschieden, ein weiteres Anliegen an die Kommission gemeinsam Frankreich, Deutschland auch zu formulieren, weil es manche Staaten gibt, die dort nicht kooperativ sind. Das ist ja das eine. Ich brauche ja auch die Möglichkeit, wohin ich die Leute abschieben kann. Das ging meinen Vorgängern im Amt ja ähnlich. Wenn Sie sich das angucken, was da in den letzten Jahren passiert ist, dann ist es gerade in der Gesetzgebung wenig gewesen. Diese Koalition hat aber schon Maßnahmen auf den Weg gesetzt und da machen wir jetzt weiter. Und ich bitte da auch sehr um Verständnis, weil ich schon glaube, nach einem solchen Einschnitt, dieses furchtbare Anschlag, gerade bei einem so fröhlichen Fest, wo Menschen sich entspannt haben, darauf verlassen haben, dass sie sicher feiern können, von islamistischen Terroristen, das muss man benennen, da muss man gucken, was man verbessern kann. Und deshalb ist es wichtig, dass wir in den drei Feldern, Waffenrechtsverschärfung, aber auch die Frage der Sicherheitsbefugnisse der Polizei, aber auch gerade bei Migration Dinge verändern.
Und lassen Sie uns noch kurz bei den Abschiebungen bleiben. Wie sieht es mit Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien aus? In einem Papier heute versprechen Sie nur, Sie bloten da weitere Möglichkeiten aus. Was heißt das? Wann konkret wird es dorthin Abschiebungen geben können?
Wir werden sehr bald abschieben. Da geht es ja um die Abschiebung von Straftätern und Gefährdern. Auch das ist etwas, was lange nicht angegangen wurde. Wir gehen das jetzt an und wir werden mit Sicherheit bald erfolgreich sein, dass wir mit diesen Rückführungen auch vorankommen. Ich habe es gesagt, da geht die Sicherheit in Deutschland vor. Und deswegen muss man Menschen, die hier unsere Gesetze nicht achten, hier straffällig geworden sind oder auch nur deshalb hierher kommen, die muss man auch wieder abschieben können.
Was passiert da im Hintergrund? Gerade Afghanistan zum Beispiel wird mit den Taliban über irgendwelche Wege schon gesprochen?
Wir haben immer gesagt, dass wir mit den Taliban nicht reden, sondern mit Nachbarstaaten und um Unterstützung werben. Und wie gesagt, dort sind wir schon relativ weit. Sie werden das in der nächsten Zeit sehen.
Und jetzt liegen noch Vorschläge der Union auf dem Tisch. Friedrich Merz nennt das Angebot an Sie. Hat sich das, haben sich die für Sie erledigt?
Nein, wir haben ja extra auch eingeladen für nächste Woche. Ich werde die Gespräche dort führen, auch mit der CDU und auch mit Vertretern der Länder, weil ich das für wichtig halte. Es geht jetzt darum, dass alle staatlichen Ebenen stark zusammenstehen. Ich freue mich auch über Gesprächsangebote von der Opposition und ich nehme die auch gerne an und ich nehme die auch sehr ernst, weil ich schon glaube, dass es da um ein gemeinsames Handeln jetzt auch geht.
Das heißt, da könnten noch Maßnahmen zu dem heutigen Paket hinzukommen, etwa Rückweisungen an der Grenze?
Also ich schließe manche Dinge nicht aus. Wir müssen aber aufpassen, dass die Forderungen, die gerade gestellt werden, nicht sehr schnell jetzt vor Landtagswahlen erfolgen, obwohl sie gegen die Rechtslage verstoßen. Also beispielsweise das Zurückweisen an Grenzen. Wir sind da an Europarecht gebunden. Das, was wir machen können, machen wir. Deswegen geht die irreguläre Migration in Deutschland ja auch massiv zurück seit den Grenzkontrollen. Das ist das eine. Das andere, aber wenn Vorschläge vorliegen, wo wir sagen, jawohl, da könnten wir noch drüber reden, bin ich sehr offen dafür, auch in diesem gemeinsamen Gespräch über weitere Maßnahmen zu reden. Deswegen lade ich ein und deswegen sprechen wir miteinander. Ich kann ja nicht von vornherein sagen, ich mache nichts mehr, sondern es ist ja ein offenes Gesprächsangebot. Wir nehmen das ja an und dann muss es einfach darum gehen zu gucken, was wir noch gemeinsam aufsetzen können.
Sagt die Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Vielen Dank Ihnen für das Gespräch heute Abend.
Sehr gerne.
Bei ThyssenKrupp brennt die Hütte. Der Konzern schreibt feuerrote Zahlen. Deutscher Stahl kann mit den Preisen auf dem Weltmarkt längst nicht mehr mithalten. Und eigentlich ist den Beteiligten seit Jahren klar, es braucht große Reformen. Doch wie der richtige Weg zum Löschen der Hütte aussieht, sehen Mutterkonzern und Stahltochter sehr unterschiedlich. Es geht dabei um die Zukunft von tausenden Arbeitsplätzen. Aus Frust haben heute viele aus der Führungsebene hingeschmissen. Auch Aufsichtsratschef Sigmar Gabriel. Philipp Wundersee berichtet.
Ein Konzern im Chaos.
Wir haben Angst um unsere Arbeitsplätze.
Eine Führungskrise mit Folgen.
Wir haben schon einiges durchgemacht, aber so ist noch nie mit uns umgegangen worden.
Eine Belegschaft in Sorge.
Und jetzt kann es nur noch schlimmer werden und jetzt ist die Angst und die Verunsicherung noch größer denn je.
In Duisburg kochen heute die Emotionen der Stahlarbeiter hoch, auch bei Peter Ludwig.
Stahl ist der Hunger! Stahl ist der Hunger!
Er arbeitet seit über 40 Jahren beim Unternehmen. Während die Manager über seine Zukunft sprechen, über die Zukunft der ThyssenKrupp Stahlsparte, spricht Peter Ludwig über seine Sorge vor der Kündigung.
Magenschmerzen, einfach Magenschmerzen. Und wenn man sich so unterhält hier mit den Kollegen, sag ich mal, der Schlaf wird immer weniger, sag ich mal. Wir haben also immer schlechte Zeiten gehabt, aber so schlecht wie es heute ist, sag ich mal, war es noch nie.
Und dann am frühen Abend der Paukenschlag. Sigmar Gabriel verkündet, dass 4 Aufsichtsräte und 3 Vorstände der Stahltochter zurücktreten. Er spricht von einem Vertrauensbruch zum Mutterkonzern, insbesondere zum Chef Miguel Lopez.
Ich fand den Umgang mit den Vorständen derartig unanständig. Wissen Sie, ich bin jetzt 64, ich habe mir mal mit 60 Jahren vorgenommen, dass ich den Anteil der Zeit, der mir noch verbleibt auf diesem Planeten, möglichst wenig mit unanständigen Leuten verbringen will.
Und jetzt die Stahltochter ohne Führung? Für ThyssenKrupp werden es so mehr statt weniger Probleme, sagen Beobachter. Eine Zerreißprobe für das gesamte Unternehmen, das die Abspaltung der Stahltochter vorantreibt.
Die ganze Situation führt jetzt ins Chaos und das ist natürlich der schlimmste aller Fälle, weil damit ist keinem geholfen. Weder der Mutter der ThyssenKrupp AG noch der Tochter der ThyssenKrupp Steel. Entscheidend ist jetzt, dass jetzt sehr schnell Klarheit kommt, wie es denn weitergeht. Weil es geht hier um viele Arbeitsplätze, es geht um viele Milliarden.
27.000 Arbeitsplätze sind es in der Stahlsparte. 2 davon in der Familie von Peter Ludwig. Stahl liegt in der DNA der Familie. Auch Sohn Pascal arbeitet im Unternehmen. Großvater Hermann ist mittlerweile in Rente.
Ich habe auch 3 Streiks mitgemacht, aber so schlimm wie er jetzt ist, waren die Streiks bisher nicht.
Und nach heute düstere Aussichten für Peter Ludwig und die anderen Stahlarbeiter. Der Konzernchef von ThyssenKrupp will die Stahlproduktion fast halbieren. Zu den Rücktritten hat er sich nicht geäußert.
Und fragen wir nach bei unserem Wirtschaftsexperten Markus Gürne in der Frankfurter Börse. Markus, ist deutscher Stahl auf dem Weltmarkt überhaupt noch konkurrenzfähig?
Also was die Kostenseite anbelangt, aktuell sicher nicht. Die Stahlbranche in Deutschland hat viele Probleme gleichzeitig. Da sind die hohen Strom- und Energiekosten, die Auftragsflaute aufgrund der wirtschaftlichen Lage und natürlich auch die zahlreichen Anbieter aus Asien. Die Konkurrenz aus Fernost drückt mit ihrem Stahl immer mehr auf den Markt. Und es passiert etwas, was wir in anderen Branchen, zum Beispiel bei der Solarindustrie, schon einmal gesehen haben. Asiatische Anbieter können einen Preiskampf führen, den unsere Unternehmen mit den genannten Problemen und Rahmenbedingungen kaum bestehen können.
Das Land Nordrhein-Westfalen und der Bund haben ja Milliarden in den grünen Stahl investiert. Ist das Steuergeld dann falsch angelegt?
Der grüne Stahl soll die Zukunft der Stahlbranche in Deutschland sein, hergestellt durch Wasserstoff statt Kohlenstoff und dadurch ohne CO2. Das klingt gut, aber für das Verfahren braucht man sehr viel Strom anstelle von Kohle. Und Strom ist eben teuer in Deutschland. Für diesen Umbau auf grünen Stahl geben Bund und auch die Länder eben sehr viel Geld aus. Die Stahlindustrie hat schon mehrere Milliarden Euro bekommen. Und diese Förderung, die wird wohl weiter notwendig sein. Grüner Stahl ist aber sehr wichtig für die Klimapolitik. Er wird aber auch einen Preis haben. Es ist also eine politische und auch eine gesellschaftliche Entscheidung, welchen Preis man für den Wert Klima bereit ist zu bezahlen. Bei einem Punkt sind sich die meisten Ökonomen aber einig: Wenn wir diese Transformation, diesen Umbau der Wirtschaft an dieser Stelle erfolgreich hinbekommen, dann wird es international ein Wettbewerbsvorteil sein.
Danke für die Einordnung, Markus Görne aus der Frankfurter Börse. In Brüssel hat die EU heute über Sanktionen gegen zwei israelische Regierungsmitglieder diskutiert. Aufgrund von inakzeptablen Hassbotschaften gegen Palästinenser, so formuliert es der EU-Außenbeauftragte Borrell. Doch durchsetzen konnte er sich damit nicht. Unter anderem Ungarn und Italien lehnten seinen Vorschlag ab. Borrell kritisiert auch die israelische Siedlungspolitik, und international gibt es immer mehr Stimmen, die sich aufgrund von Gewalt von radikalen Siedlern Sorgen machen um die palästinensische Bevölkerung, die weiter zurückgedrängt wird. Pia Steckelbach und Christian Limpert berichten von den Erfahrungen der Palästinenser, die in der Nähe von Bethlehem im Wadi al-Machur leben.
Alice Kissier will uns ihr Zuhause zeigen, hier im besetzten Westjordanland. Betreten darf sie es nicht. Ein Mann in Militärkleidung bewacht es. Du bist eine Besetzerin. Das ist israelisches Gebiet. Ich habe hier in jeder Ecke Erinnerungen. Hier drin war mein Haus. Rückblick Ende Juli. Israelische Siedler, die sich nebenan niedergelassen haben, betreten das Grundstück. Es kommt zur Auseinandersetzung mit Alice und ihrer Familie. Das israelische Militär schreitet ein, erklärt es zu militärischem Sperrgebiet. Eigentlich heißt das Zutritt verboten. Trotzdem, die Siedler kämen nun regelmäßig her, sagt Alice. Auch das Tor mit dem Davidstern sollen sie angebracht haben. Alice ist hier im grünen Machrur-Tal aufgewachsen, unweit von Bethlehem. Palästinensische Landwirte bauen hier Trauben und Feigen an. Dieses Protestcamp hat Alice gemeinsam mit israelischen und palästinensischen Unterstützern in der Nähe aufgebaut. Sie wollen Präsenz demonstrieren, diese Aufnahmen zeigen, wie sie zurück zu dem Grundstück wandern. Alice will sich nicht einschüchtern lassen. Neben das Protestcamp hat sie das Dokument aufgehängt, das zeigen soll, das Stück Land war seit den 60er Jahren im Besitz ihrer Familie. Das ist das Grundsteuerdokument von damals, das uns die israelische Behörde für das Westjordanland erst im Jahr 2014 ausgestellt hat. Es zeigt, dass mein Vater das Land von dem ursprünglichen Besitzer geerbt hat. Aus israelischer Sicht ist dieses Dokument nicht relevant. Das Militär schickt auf Anfrage der ARD ein Gerichtsurteil aus dem vergangenen Jahr. Das Grundstück der Familie sei vor Jahrzehnten an eine jüdische Organisation verkauft worden. Alice und ihre Familie bestreiten das, verstünden nicht, was vor sich geht. Im Westjordanland gibt es solche komplexen Landstreitigkeiten immer wieder. Genau nachprüfen lassen sie sich oft kaum, berichten Menschenrechtsorganisationen. Die Siedler konzentrieren sich auf diese Region, weil sie die Siedlungen westlich von Bethlehem mit Jerusalem verbindet. Deshalb gibt es seit einigen Jahren sehr viel Aufmerksamkeit und die Unterstützung der Regierung, hier Land zu übernehmen. Im Al-Machrur-Tal soll bald eine komplett neue Siedlung entstehen. Im Juli hatte Israels rechtsextremer Finanzminister Smotrich klargemacht, man wolle neue Fakten schaffen. Hier und anderswo im Westjordanland. Teil unseres Plans ist es, die Entstehung eines palästinensischen Staates zu verhindern. Wir wollen die jüdische Siedlerbewegung stärken und die israelische Herrschaft über das Westjordanland durchsetzen. Erst mit Taten, dann offiziell durch Gesetzgebung. Nach internationalem Recht sind israelische Siedlungen im Westjordanland illegal. Wir gehen noch einmal zurück zu dem Grundstück, auf dem die Kissieh-Familie gewohnt hat. Hinter dem Tor steht diesmal ein israelischer Teenager. Er sagt, er lebe in der Nähe und passe hier auf. Der Streit um das Land ist nicht zu Ende. Die palästinensische Familie sagt, sie wolle zu ihrem Zuhause zurück, egal was oder wer komme.
Die Situation im Nahen Osten war heute Thema beim EU-Außenrat. Und Tina Hassel hat ihn für uns beobachtet in Brüssel. Tina, der Außenbeauftragte der EU will Strafmaßnahmen gegen zwei israelische Minister, kommt damit aber nicht durch. Wie ist denn die deutsche Haltung dazu?
Eigentlich ist Deutschland da ja eher skeptisch, aber die deutsche Außenministerin Baerbock war hier durchaus offen heute. Sie hat gesagt, dass Deutschland ja auch die Sanktionen gegen radikale Siedler mittrage und immer wieder heftige Aussagen kritisiert hat von israelischen Ministern. Deshalb müsse das geprüft werden. Die beiden Minister, um die es geht, die haben ja auch dann wirklich so Dinge gesagt, wie man müsse die Menschen in Gaza aushungern, um sie in die Knie zu zwingen. Darauf zielen ja diese Sanktionen. Das ist heute hier kontrovers diskutiert worden und Borrell selber möchte noch nicht aufgeben. Er sagt, die Diskussion müsse weitergeführt werden.
Tina, in Brüssel ging es heute auch wieder um die Ukraine. Der ukrainische Außenminister Kuleba war zu Gast. Welche Botschaft hat er mitgebracht?
Nun zwei Botschaften. Zum einen war Kuleba sehr kritisch, dass eben versprochene Unterstützung, vor allem was Luftabwehr angeht, nicht eintreffe. Im April seien mehrere Patriots zugesagt worden, die immer noch nicht im Land seien. Und dann hat Kuleba eindringlich darum geworben, dass die Ukraine westliche Waffen auch in Russland anwenden darf, gegen militärische Ziele, vor allem gegen Flugfelder, von wo eben russische Bomber aufsteigen mit ihrer tödlichen Fracht. Das war auch gestern auf dem NATO-Ukraine-Rat ein großes Thema. Da scheint sich etwas zu bewegen. Aber heute wollte Borrell dazu noch nichts sagen. Er hat gesagt, das diskutiere man nicht öffentlich.
Tina, danke für diese Einschätzungen vom EU-Außenrat in Brüssel.
Gern.
Und wir machen jetzt weiter mit unserem Nachrichtenüberblick und den hat Konstantin für uns.
Im Gazastreifen soll es ab Sonntag eine Waffenruhe geben, um Kinder gegen Polio zu impfen. Israel hat sogenannten humanitären Pausen dafür zugestimmt. In drei Teilen des Küstenstreifens sollen nacheinander an jeweils drei Tagen die Kämpfe von morgens bis nachmittags eingestellt werden. Geplant ist, mehr als 600.000 Babys und Kinder unter 10 Jahren gegen Kinderlähmung zu impfen. Im Juli war das Virus erstmals in Abwasserproben nachgewiesen worden. Die Verbraucherpreise in Deutschland sind im August so langsam gestiegen wie seit 3 Jahren nicht mehr. Die Inflationsrate sank im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 1,9%. Das hat das Statistische Bundesamt auf der Basis von Schätzungen ermittelt. Im Juli lag die Inflationsrate noch bei 2,3%. Nach der Fußball-Europameisterschaft ist vor der Nations League. Bundestrainer Nagelsmann hat sein Aufgebot für die Länderspiele gegen Ungarn und die Niederlande am 7. und 10. September bekannt gegeben. Trotz mehrerer Rücktritte nominierte er nur Angelo Stiller vom VfB Stuttgart neu für den Kader. Wieder dabei sind als dritter Torwart der Stuttgarter Alexander Nübel und Mittelfeldspieler Alexander Pavlovic vom FC Bayern München. Der Deutsche Umweltpreis geht in diesem Jahr an eine Moorforscherin und einen Elektroingenieur. Franziska Tanneberger gilt als treibende Kraft bei der Revitalisierung von Mooren. Der Elektrotechnikingenieur Thomas Speidel entwickelte Systeme, mit denen E-Autos binnen Minuten statt Stunden Strom tanken können. Das neue Batteriesystem soll dazu beitragen, den raschen Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Autos voranzubringen.
Sie sollte nur ein Provisorium sein und prägte doch über Jahrzehnte die Bundesrepublik, die westdeutsche Hauptstadt Bonn. Die Bonner Republik ist längst Geschichte. Der Umzug der Regierung vom Rhein an die Spree ist in diesen Tagen ein Vierteljahrhundert her. Die Bilder zeigen ebenfalls eine vergangene Zeit, wie hier 1984 das berühmte Bundesbütchen, der Treffpunkt für Politikerinnen und Politiker im Bonner Politbetrieb. Bundeskanzler Kohl ließ sich die Brötchen dort holen. Der grüne Joschka Fischer kaufte sich am Kiosk die neuen Asterix-Comics. Was übrig geblieben ist vom Charme der Bonner Republik und welche neue Zeit, in der nun Bundesstadt angebrochen ist, zeigt uns mittendrin in Bonn mein Kollege David Zajons.
Ein Kiosk im Zentrum der Macht. Hier am Bundesbütchen kauften früher Minister und Abgeordnete ihre Brötchen, Zeitungen, Zigaretten. Jürgen Rausch hat das Bütchen in den 80er Jahren von seiner Mutter übernommen. Stolz zeigt er mir eine persönliche Widmung von einem seiner Kunden, Helmut Kohl. Die alte Bonner Republik.
Die Bescheidenheit, die Einfachheit, gucken Sie sich das an. Ist da ein Pomp, ist da ein Luxus? Das war damals modern, 1957. Deswegen wurde es so gemacht. Und das hat gereicht. Das ist eine Philosophie.
Zu Ehren des Bütchens, das inzwischen einen neuen Betreiber hat, veranstaltet Jürgen Rausch eine kleine Feier. Johanna Bittner-Kelber hat früher ganz in der Nähe gearbeitet, für einen Abgeordneten. Später dann im Bundeswirtschaftsministerium. Vor 25 Jahren verlegte ihr Ministerium den Hauptsitz von Bonn nach Berlin.
Zunächst war es ein Schock, weil man richtet sich ja eigentlich darauf ein, dass man an einem Ort bleibt, wenn man angefangen hat zu arbeiten. Ja, und für mich persönlich war es natürlich besonders schwierig. Ich war alleinerziehend und meine Mutter war krank. Das war auch der Grund, weswegen ich nicht umziehen musste.
Viele Kollegen aber gingen in die neue Hauptstadt. Sie ist gependelt.
In einigen Zeiten war es dann, wenn es besonders hektisch war, so, dass ich bis zu dreimal die Woche nach Berlin geflogen bin. Und da ist man immer morgens um 5 los und ist abends um 8:30, 9 erst wieder zu Hause gewesen.
Dieser Pendelverkehr ist in Zeiten von Videokonferenzen weniger geworden. Es gibt ihn aber noch. 6 von insgesamt 15 Ministerien haben heute ihren Hauptsitz in Bonn, darunter das Bundesumweltministerium. Auch andere Ministerien haben hier Mitarbeiter. Außerdem sind viele Bundesbehörden in der Stadt. Und es ist etwas dazugekommen. Das will mir die Oberbürgermeisterin zeigen. Ein paar Meter vom Bundesbütchen entfernt, das World Conference Center. Hier hat beispielsweise die Weltklimakonferenz 2017 stattgefunden. Der frühere Plenarsaal des Bonner Bundestages ist in das moderne Konferenzzentrum integriert.
Also ich bin 1995 zum Studium hier hingekommen und meine Freunde haben gesagt, warum machst du das? Da gehen doch jetzt die Lichter aus. Und ich bin sehr glücklich, dass das überhaupt nicht der Fall ist, sondern Bonn hat sich wirklich gut entwickelt, ist heute die UN-Stadt, hat sich als internationale Stadt entwickelt. Das merkt man auch.
Die UN sitzen unter anderem im Langen Eugen, wie dieses Hochhaus genannt wird. Da, wo früher die Büros der Bundestagsabgeordneten waren. Etwa 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die Vereinten Nationen in Bonn. Eine von ihnen, Paula Padrino-Vilela. Sie arbeitet für die UN-Organisation zur Bekämpfung von Wüstenbildung. Und sie nimmt mich mit auf eine kleine Tour durchs Gebäude, in Sitzungssäle, die an das alte Abgeordnetenhaus erinnern. Seit 1,5 Jahren arbeitet die Spanierin hier. Zuvor war sie in Metropolen, New York, London, Rom. Für mich fühlen sich Bonn, Köln und die ganze Region wie ein einziger Ort an. Bonn ist wie ein Stadtteil. Als ich in Rom gelebt habe, habe ich eine Stunde gebraucht, um mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von meinem Haus zur Arbeit zu kommen. Hier brauche ich von Köln nach Bonn 30 Minuten. Auf dem Dach des Langen Eugen hat man einen besonders guten Blick über die Stadt. Und auf dieses kleine Bütchen da unten. Kennt sie das überhaupt? Du meinst den Kiosk da drüben? Ja, dort und bei den Foodtrucks hole ich mir meistens mein Mittagessen. Mehr wisse sie nicht darüber. Als ich erzähle, dass dort auch schon viele Spitzenpolitiker ihre Mittagspausen verbracht haben, passt das perfekt in ihr Bild von Bonn. Bonn hat immer wieder diese kleinen historischen Geschichten, die plötzlich auftauchen. Wenn man genau hinsieht, findet man etwas Neues. Ich wusste nicht, dass der Ort, wo ich jeden Tag meinen Kaffee kriege, historisch ist. Das alte Bundesbütchen. Es hat auch im neuen Bonn seinen Platz gefunden.
Ja, und von der entthronten deutschen Hauptstadt in eine Metropole, die derzeit Hauptstadt des Kinos ist. Das Filmfest in Venedig gehört zu den wichtigsten Festivals der Branche auf der Welt. Gestern wurde es eröffnet. Schon das Panorama der Stadt bietet bestes Kino. Und in diesem Jahr konkurrieren 21 Filme um den Hauptpreis, den Goldenen Löwen. Ein deutscher Streifen ist nicht darunter, aber außerhalb des offiziellen Wettbewerbs läuft neben der NDR-Koproduktion, dem Dokumentarfilm Riefenstahl, auch der Film September 5. Der erzählt die Geschichte der Geiselnahme israelischer Athleten während der Olympischen Spiele 1972 in München. Und zwar aus der Perspektive eines Fernsehteams. Anja Miller und Antje Harries über den Film einer Tragödie und den Glamour in der Lagune.
Nirgendwo kann man schöner ankommen. Stars wie Angelina Jolie lieben den Lido, den sommerlichen Flair des Festivals. Die Biennale von Venedig zieht sie geradezu magisch an. Roter Teppich mit Isabelle Huppert, Präsidentin der Jury, Kate Blanchett und eben Angelina Jolie. Die Schauspieldiva spielt in dem Film Maria die reife Operndiva Maria Callas. Streaming-Plattformen kommen hier genauso zum Zug wie traditionelle Filmproduktionen. Immer wieder gewinnen einige nach dem Goldenen Löwen einen Oscar. Das macht das Festival für die Branche so attraktiv. Zudem werden aktuelle und relevante Themen der Gegenwart aufgegriffen. Das macht allen voran ein Film aus Deutschland, September 5. Es sollen heitere Spiele werden 1972 in der Bundesrepublik Deutschland. Olympia in München. Das Sportteam des US-Senders ABC sendet die Wettkämpfe erstmals live.
Und jetzt? Wir leben in einer Zeit, wo sich die Medienlandschaft konstant verändert oder jeder im Prinzip eine Kamera in der Tasche. Und ich glaube, dass gerade heute es interessant ist zu gucken, wie zum ersten Mal im Live-Fernsehen über ein Ereignis dieser Art berichtet wurde.
Wir haben Schüsse gehört.
Am 10. Tag der Spiele nehmen palästinensische Terroristen Mitglieder der israelischen Delegation als Geiseln. Alle 11 sind am Ende tot. Erzählt wird September 5 aus der Senderegie von ABC.
Der Frieden der sogenannten heiteren Spiele wurde heute erschüttert.
Wir folgen der Story, so wie sie passiert, in Echtzeit.
Ist tatsächlich so passiert, aber unser Film setzt sich ja mit der Frage auseinander, was passiert, wenn man eine Kamera wo drauf hält, live und darüber berichtet und welche Art der Entscheidung muss man treffen, wenn man über Breaking News berichtet.
Können die Terroristen auch zusehen?
Ein spannendes und kluges Kammerspiel über die ethischen Fragen medialer Berichterstattung. Engagiertes und beklemmendes Kino auf internationalem Niveau. Auch deswegen wurde der Film zum Festival nach Venedig eingeladen. Jurymitglied Julia von Heinz, selbst Regisseurin, schätzt Stoffe, die politisch relevant sind.
Ich freue mich, wenn mich ein Film bewegt, weil er was über unsere Gegenwart aussagt, durchaus auch politische Fragen aufwirft.
Kino könne nur dann relevant bleiben, wenn es sich den aktuellen Krisen und Fragen stellt und hilft, sie zu verstehen, sagen die Veranstalter.
Und wir schauen jetzt aufs Wetter. Irgendwo zwischen Sonnencreme und Schirmchen-Cocktail hat sich das heute bewegt. Sven, geht denn morgen die Hitze weiter?
Ja, es geht im Süden weiter, in der Nordhälfte. Da wird man denken, oh, endlich kann ich mal durchlüften. Und ich muss an dieser Stelle einmal ganz kurz sagen und darüber aufklären, warum ich seit 25 Jahren so maßlos begeistert von Wetter bin. Weil es einfach manchmal so aussieht. Das ist ein Foto. Erik Neuborner hat mir das heute zukommen lassen. Er war mit einem Kleinflugzeug unterwegs von Dornbirn in Vorarlberg und dann rüber in die Nähe von Stuttgart. Und schauen Sie sich das einfach an. Ich würde es gerne einfach 5 Minuten zeigen, aber die Zeit haben wir nicht. Das ist ein wahrer Genuss. Das ist ein Schauer, ein ordentlicher Schauer hier an der Alpkante. Mehr Schauer hat es weiter nördlich gegeben. Da gab es auch kräftige Gewitter. Das möchte ich hier zeigen, an der Grenze zwischen Niedersachsen und Hessen. Wir blenden den Ort mal da drauf. In 2 Stunden hat es hier in Reinhardshagen 64 Liter Regenwasser pro Quadratmeter gegeben. Wenn Sie das nicht einordnen können, das ist das, was normalerweise im ganzen August dort fällt. Und jetzt springen wir noch weiter nach Norden beim Blick in die Zukunft. Was ich eingangs sagte, das ist der 15-Tage-Trend für Kiel. Ausnahmsweise mal ohne die Unsicherheiten. Sie werden gleich sehen, warum. Und hier sieht man das Zurückgehen der Temperatur. Es kommt deutlich kühlere Luft in den Norden. Und jetzt nehmen wir München dazu. Und Sie sehen, der Süden kriegt keine kühlere Luft. Da bleibt die Hitze bestehend. Jetzt im Spätsommer, also weiter Hochsommer mit Temperaturen um die 30 Grad. Wenn wir jetzt den Wetterablauf angucken, dann gibt es eine Front, die beiden Luftmassen trennt. Und die ist in der Nacht und morgen Vormittag und morgen Nachmittag praktisch immer stationär hier liegend von Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, diagonal rauf bis Mecklenburg-Vorpommern. Und nordwestlich davon ist auch morgen früh schon deutlich kühler, 11 bis 14 Grad. In der Front übrigens immer wieder Schauer und auch Gewitter, Sie haben es gerade gesehen, 11 bis 14 Grad. Ansonsten sind es 15 bis 20, morgen Nachmittag dann im Süden 27 bis ganz im Süden 34 Grad, nach Norden 20 bis 23 und in Richtung Wochenende weiter sonnig. Hochsommer im Süden und etwas kühler nach Norden.
Das waren die Aussichten von Sven. Vielen Dank dir. Ja, und wir haben unsere Sendung mit der politischen Debatte nach dem Anschlag von Solingen begonnen. Und mit diesem Thema geht es jetzt hier im Ersten auch weiter.
Ja, und zwar mit der ARD-Story, der Anschlag von Solingen, Chronik eines Versagens.
Und wir hoffen morgen auf gute Nachrichten. Mit den Tagesthemen melden wir uns wie gewohnt freitags um 21.45 Uhr und freuen uns auf Sie. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.